Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, der Katastrophen-Podcast mit
Max
und mit mir, Hans. Wir sprechen in dieser Folge mal wieder über ein Thema, was kein Flugzeugabsturz ist. Wir hatten ja in einer letzten Folge euch gefragt oder die Community, was ihr eigentlich gerne hört. Ob wir ein bisschen zu viel über Flugzeugabstürze sprechen, ob wir da nicht eigentlich mal so ein bisschen unser Repertoire erweitern sollten. Und das Feedback war, ja, würde ich schon sagen, relativ eindeutig in die Richtung, gerne ruhig weiter Flugzeuge, aber auch ruhig ein paar andere Sachen. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Und dementsprechend sprechen wir heute mal wieder über ein anderes Thema, aber bleiben bei einem von Max Lieblingsthemen, aber mit einem bisschen einem Twist, würde ich mal sagen. Denn es ist der erste Fall aus der DDR, den wir heute besprechen.
Genau, und das hat mich selbst überrascht, weil das war jetzt gar keine bewusste Entscheidung gegen Fälle aus der DDR. Es hat sich irgendwie nie ergeben. Es hat mich trotzdem gewundert, dass es jetzt, wie viele Folgen haben wir insgesamt gemacht? Ich glaube so 36, 37 um den Dreh. Es so lange gedauert hat, bis wir einen Fall aus der DDR aufgreifen. Ja, hat mich jetzt gewundert. Vor allem, man muss sagen, ich habe quasi in der ehemaligen DDR studiert. Ich habe dort viele wirklich sehr schöne Jahre verbracht. Und ja, wobei wir natürlich auch auf der anderen Seite, wir sind natürlich so Nachwendekinder. Für uns gibt's ja quasi keine BRD und DDR. Wir kennen das ja nur als vereinigtes Deutschland, muss man auch sagen.
Ich bin noch in einem getrennten Deutschland.
Oh, stimmt. Oh, ja, stimmt. Ja, richtig.
Ja, gerade ist ja von mir ausgegangen. Ganz, ganz knapp. Das ist ganz knapp. Aber ja, ich hoffe, dass nicht schon die ersten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier nach diesen einleitenden Worten hier jetzt schon aufhören zuzuhören.
Ob die ersten wütenden Nachrichten schon geschrieben werden.
Genau. Wir bitten da um Nachsicht, würde ich sagen. Ist aber auf jeden Fall echt eine spannende Frage, warum wir bisher nicht schon mehr hatten. Wir können natürlich jetzt absolut anfangen zu spekulieren.
Genau, oder wir stellen einfach die Frage an die Community und fragen euch einfach, habt ihr Fälle, die in der ehemaligen DDR passiert sind, Katastrophen, Unglück, die euch interessieren, wo ihr vielleicht auch einen Bezug habt, weil ihr in der Nähe aufgewachsen seid oder aus dem Umfeld Leute habt, die daherkommen, die euch interessieren, die ihr spannend findet. Wir freuen uns generell immer über Vorschläge. Und falls ihr Vorschläge aus der ehemaligen DDR habt, dann auch gerne. Wir lesen alles. Wir sind offen für jeden Vorschlag.
Ja, und man kriegt ja auch quasi, eigentlich kriegt man ja die beste Antwort nicht, indem man eine Frage stellt, sondern indem man was Falsches sagt. Und deswegen würde ich immer mit so einer Spekulation beginnen. Und zwar, dass es vielleicht einfach in dem gesamtgesellschaftlichen geschichtlichen Erinnerungen, sage ich mal, vielleicht dann einfach leider da einfach gar nicht so relevant dann irgendwie gewesen ist, letztendlich.
Ja, das ist vielleicht wirklich ein ganz interessanter Punkt. Auch so, ich denke gerade so ein bisschen an den Geschichtsunterricht zurück, wie viel man dort irgendwie auch irgendwie vermittelt bekommen hat. Und ich finde, ja, Teilung und Mauerfall, klar, das schon. Aber vielleicht so ein, es gibt ja so ein kollektives Geschichtsgedächtnis, sage ich mal, was genau, ja, auch so prägt eine Nation und eine, ja, Kultur. Und vielleicht liegt das wirklich damit zu tun, dass die Lehrer natürlich auch alle, jetzt in meinem Fall natürlich im Westen, sozialisiert wurden, auch während der Teilung, und man vielleicht dort wirklich manches gar nicht so vermittelt bekommt, ja.
Vielleicht auch damals noch, wo du gerade sagst, Lehrer, die ja wirklich in einem getrennten Deutschland aufgewachsen sind, die sich vielleicht einmal wirklich, ja gut, sagen wir einfach, vielleicht gar nicht mal so interessiert haben, was dann in der DDR passiert ist, aber vielleicht war es auch noch damals mehr vor dem Internet und so weiter, vielleicht auch einfach schwerer, an Informationen zu kommen.
Es ist und bestimmt auch ein Punkt, ja.
Also war wahrscheinlich einfach ein weniger selbstverständlicher Informationsaustausch, aber damit, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich sehr, sehr lange drüber reden. Ich bin auch echt gespannt, vielleicht kriegen wir die eine oder andere Nachricht zu dem Thema, dass ich... Hat sich bestimmt auch schon mal jemand deutlich mehr auseinandergesetzt als wir jetzt hier in diesen letzten 2 Minuten. Aber damit will ich jetzt einfach mal sagen, dann fügen wir jetzt hier einmal unseren kleinen Teil hinzu an Geschichtsschreibung. Und damit würde ich sagen, es geht um einen Unfall im Ort Langweddingen, wo ich jetzt auch erstmal überhaupt nicht wüsste, wo das ist. Und deswegen, Max, würde ich dich bitten, uns einmal mitzunehmen.
Der kleine Ort Langenweddingen bei Magdeburg ist idyllisch gelegen an der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Thale im Harz. Der 6. Juli 1967 beginnt zunächst wie jeder andere Tag. Jetzt im Sommer ist es besonders heiß, etwas, was für die sich anbahnende Katastrophe noch eine wichtige Rolle spielen wird. Um kurz vor 8 Uhr morgens herrscht im Bahnhof in Langenweddingen geschäftiges, aber routiniertes Arbeiten. Direkt am Bahnhof liegt ein beschrankter Bahnübergang, über den führt die damalige Fernverkehrsstraße 81. Aus Magdeburg nähert sich an diesem Morgen der Personenzug P852. Sein Ziel ist der Harz. Doch der Zug wird sein Ziel an diesem Tag nicht mehr erreichen. Als dem Bahnhofspersonal der Zug telefonisch angekündigt wird, beginnen sie mit den Vorbereitungen für die Durchfahrt des Zuges durch den Bahnhof Langenweddingen. Die Signale werden auf grün gestellt, die Schranken des Bahnübergangs geschlossen. Doch nun nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Die Schranken lassen sich nicht schließen, auch nach mehreren Versuchen bleiben sie oben. Am Bahnhof bricht nun Panik aus, der Schrankenwärter gibt auf, er sieht den Zug schon immer näher zukommen. Mit einer Flagge ausgerüstet geht er nun zu einer Seite des Bahnübergangs, um einen herannahenden Bus zu stoppen. Was er in der Aufregung aber vergisst, er stellt die Signale nicht wieder auf Halt, sie bleiben weiterhin auf grün, fahrtfrei. Und was er nun auf der einen Seite des Bahnübergangs auch nicht bemerkt, auf genau der anderen Seite nähert sich ein Laster dem Bahnübergang. Erst kurz vor dem Bahnübergang bemerkt auch das Personal auf der Lok des P852 die offenen Schranken und leitet sofort eine Bremsung ein. Doch es ist zu spät. Der Personenzug stößt am Bahnübergang mit dem Laster zusammen. Dieser hat rund 15.000 Liter Benzin geladen, die sich beim Zusammenprall sofort entzünden und explodieren. Der kleine Ort Langenweddingen wird in Sekunden zu einem Schauplatz eines ungeheuren Infernos. Mit 94 Toten, darunter Dutzenden Kindern, gilt der Eisenbahnunfall in Langenweddingen als der größte und schlimmste in der DDR.
Das ist echt ein krasser Fall. Einmal, weil er so tragisch ist und weil da ja auch wirklich, also absolut, muss jetzt wiederholen, natürlich wirklich falsche Zeit, falscher Ort, weil das dort ja auch im Grunde genommen eine richtige Reihe an Zufällen ist, dass dort gerade ja so viele Leute, dieser Laster auch insbesondere, zu exakt diesem Moment an diesem Ort war. Das finde ich total faszinierend an dem Fall.
Da hast du recht, das habe ich gar nicht jetzt so auf dem Schirm gehabt, aber natürlich, wenn man es so runterbricht, es hätte ja auch gar kein Auto oder irgendein anderes Auto sich nähern können, wo dann die Folgen nicht ganz so schlimm gewesen wären wie ein Laster mit 15.000 Litern Benzin. Also insofern, das stimmt mich. Ich habe von diesem Unfall schon mal gehört, einfach, das haben wir jetzt ja auch schon öfter erwähnt, ich so ein kleiner Eisenbahn-Nerd bin und dieser Ort Langenweddingen war mir immer so ein Begriff. Ich wusste, da ist mal was passiert, da ist ein Eisenbahnunfall passiert, aber so im Detail hatte ich die Daten und Fakten auch gar nicht mehr auf dem Schirm und habe mich jetzt da noch mal ein bisschen ja reingelesen eben für die Folge und vor allem dadurch, dass so viele Kinder auch betroffen sind, ja, ist das, glaube ich, das geht jedem so nochmal so ein ganz, ja, wirklich tragischer Fall, ja, der einen schon irgendwie bisschen, ja, zurücklässt,
ja. Ja, also wirklich so der Gedanke, es hätte mit ein paar Sekunden Unterschied, eine halbe Minute oder sowas, hätte es ganz anders laufen können. Aber, wie ich ja schon gesagt hatte, mir hat der Ort tatsächlich erstmal so gar nichts gesagt. Lass uns noch mal ganz an den Anfang gehen von dem Fall. Wie müssen wir uns denn diesen Ort, den Bahnhof, die örtlichen Begebenheiten vorstellen, wo das Ganze passiert ist?
Also, dass dir der Ort jetzt nichts sagt, ist jetzt, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, denn es ist wirklich ein sehr kleiner Ort. Er hat heute knapp 2000 Einwohner. Er ist heute auch kein eigenständiger Ort mehr, sondern es ist ein Ortsteil, und zwar der Gemeinde Sülzetal in Sachsen-Anhalt. Das ist in der Börde, also so im nördlichen Sachsen-Anhalt. Er liegt an der Bahnstrecke von Magdeburg nach Thale im Harz. Und der Unfallort selbst war ein beschrankter Bahnübergang, gleich in der Nähe des Bahnhofs, also wirklich im unmittelbaren Umfeld, auch mitten im Stadtgebiet. Und Ja, der Schrankenwärter, der neben dem Fahrdienstleiter auch am Bahnhof arbeitet, der ist für den Bahnübergang zuständig. Also der Fahrdienstleiter selbst, der stellt die Signale, er stellt die Weichen und der Bahnübergang hat nochmal einen eigenen Schrankenwärter und der ist dafür zuständig, dass er, sobald sich ein Zug nähert, die Schranken eben schließt und auch wieder öffnet, sobald sich ein Zug nähert. Also es ist wirklich ein idyllischer Ort, da ist jetzt nicht so viel los. Viele oder die meisten Züge fahren ohnehin durch. Also der Zug, der besagte Zug, der in diesen Unfall verwickelt ist, der ist durch Langweddingen durchgefahren. Und ja, es ist, würde ich sagen, so ein idyllischer Ort ohne, ja, größeren Sachen.
Das ist ja auch so eine Sache. Wenn man heutzutage im Jahr 2024 unterwegs ist, hat man vielleicht auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass es mal eine Zeit gab, wo diese Schranken dann ja tatsächlich manuell betätigt werden mussten, richtig?
Genau. Und das, vielleicht überrascht dich das jetzt. Es gibt auch heute noch vereinzelt Bahnübergänge, die immer noch mit einem Schrankenwärter besetzt sind. Es wird zwar immer weniger, aber es gibt auch heutzutage im Jahr 2024 in Deutschland immer noch Bahnübergänge, wo ein Schrankenwärter arbeitet und nur dafür zuständig ist. Es wird immer weniger, weil die Technik immer mehr Einzug hält, aber es gibt es tatsächlich heute auch noch vereinzelt.
Wahnsinn. Da stelle ich mir, gut, das ist vielleicht jetzt in dem Kontext von dem Fall, auch wenn er schon so lange her ist, jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber das stelle ich mir dann fast schon wieder ganz romantisch vor, dort den Tag zu sitzen und dafür zu sorgen, dass die Schranken oben stehen, wenn sie oben stehen sollen und sie zu senken, wenn sie gesenkt werden sollen.
Ja, hat, glaube ich, auf jeden Fall einen eigenen Charme, dieser Beruf, ja.
Ich habe mal im Zivildienst, da hatte ich mal einen Rezeptionsjob, wo ich teilweise stundenlang völlig unbeachtet an der Rezeption einer Jugendbildungsstätte saß. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist der Kontext, warum ich mir das dann wieder ganz romantisch vorstelle, weil ich mir da immer ein Buch mitnehmen konnte, lesen konnte.
Ja,
und daher kommt das Ganze.
Ich glaube, den sprichwörtlichen Zahn muss ich jetzt ziehen. Ich glaube, so sagt man das immer, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du als Schrankenwärter sowohl damals als auch heute weder lesen darfst, noch Radio oder Fernsehen hören und schauen darfst. Weil ich glaube, die Vorschrift das dir verbietet, weil du dich nicht ablenken lassen darfst.
Gut, dann hat sich das jetzt auch erledigt.
Hat sich erledigt, glaube ich, dein Berufswunsch, ja.
Dann lass uns zurück zum Fall gehen, denn das hat ja offensichtlich nicht geklappt mit den Schranken an dem Tag. Die lassen sich nicht schließen. War das was völlig Neues, also irgendwie was Überraschendes, was dort an dem Tag passiert ist mit den Schranken, oder gab es vorher bereits Probleme an diesem Bahnübergang, die eigentlich auch bekannt waren oder, sagen wir mal, bekannt sein hätten sein müssen?
Also tatsächlich, wir stellen uns immer die Frage, hätte die Katastrophe vermieden werden können oder nicht, muss man in diesem Fall sagen, ja, sie hätte schon vermieden werden können, denn der Bahnübergang hat bereits vorher Probleme gemacht. Er lag an dieser bereits erwähnten vielbefahrenen Fernverkehrsstraße 81 und oberhalb dieses Bahnübergangs verliefen mehrere Versorgungsleitungen, unter anderem auch ein freihängendes Telefonkabel der Post. Und 1966, also ein Jahr vor dem Unfall, gab es dort einen anderen Unfall, kein schlimm, da gab es nur einen Sachschaden, nämlich ein Bus ist gegen die Schrankenanlage gefahren und die war daraufhin kaputt. Und man hat dann eine neue Schrankenanlage eingebaut und es kam dann aber immer wieder zu Problemen, denn eine Schranke hat immer wieder ein Telefonkabel oberhalb des Bahnübergangs eben berührt. Das hat aber, muss man leider sagen, keinen wirklich beunruhigt oder gestört. Auch der Bahn und auch der Post war das Problem bekannt. Aber ja, man hat es halt so gelassen. Aber es war allen klar, das ist jetzt keine optimale Lösung, diese neue Schrankenanlage. Und was auch erschwerend hinzukommt, auch ein Punkt, den vielen ja quasi egal war, am Bahnübergang herrschten relativ ungünstige, schwierige Sichtverhältnisse. Also es gab einfach viel dichten Bewuchs von Pflanzen, von Sträuchern und das hat die Sicht von der Straße auf die Bahnstrecke behindert und auch andersrum. Also auch der Übergang selbst konnte von der Bahnstrecke nicht so weit im Voraus eingesehen werden, einfach weil da zu viele Pflanzen drumherum standen und viele Sträucher und Bäume. Und man hat die nie zurückgeschnitten und man hat das einfach so wuchern lassen. Und es ist halt auch immer alles gut gegangen. Also es gab eben keine Unfälle, ja, aber Das Ganze hat dann ein jähes Ende genommen, nämlich am besagten 6. Juli 1967.
Das klingt ja fast wie erstmal fast so eine Art Konstruktionsfehler eigentlich, oder? Also, dass die Schranke da zum Beispiel oben an das Kabel stößt, entweder die Schranke steht falsch oder das Kabel ist falsch verlegt worden, aber das klingt ja auch auf jeden Fall was, und das kann man sich dann fast wieder vorstellen, wie etwas, mit dem man sich so arrangieren kann und was dann ja auch offensichtlich dort passiert ist, dass da eben dann erstmal, ja, genau wie du gesagt hast, hat ja alles noch geklappt, muss jetzt erstmal nichts dran geändert werden. Ich denke, so habe ich auch gedacht, so ja, kann man sich so vorstellen. Solche Dinge gibt es eben. Aber nochmal eine Erinnerung, dass sowas eben so lange gut geht, wie es gut geht, bis es dann nicht mehr gut geht. Und so war es dann ja am 6. Juli. Was ist dann da ganz genau passiert?
Also an diesem Morgen ist der Personenzug P852 von Magdeburg nach Thale im Harz unterwegs. An Bord waren ungefähr 250 Fahrgäste. Der Zug hatte keinen planmäßigen Halt in Langweddingen, er fährt dort durch, und im Zug selbst sind auch sehr viele Kinder, denn die sind an diesem Tag unterwegs zu einem Ferienlager im Harz. Und kurz bevor der Zug sich dann dem Bahnhof nähert, macht der Schrankenwärter das, was er für jeden durchfahrenden Zug macht. Er will die Schranken des Bahnübergangs schließen. Aber, wie erwähnt, das klappt an diesem Tag nicht, denn durch die sommerliche Hitze der letzten Tage, wir sind ja jetzt Anfang Juli, es ist mitten im Sommer, und durch diese Hitze hat sich eben ein Telefonkabel oberhalb dieses Bahnübergangs durch die Hitze ausgedehnt. Und dieses Kabel hängt jetzt durch. Es hängt dadurch weiter nach unten. Und genau dieses Kabel verfängt sich jetzt, oder in diesem Kabel verfängt sich jetzt eine Schranke. Und der Schrankenwärter versucht noch durch mehrmaliges Hoch- und Runterbewegen der Schranke, diese Schranke aus diesem Kabel zu lösen. Aber ohne Erfolg, die Schranken lassen sich nicht schließen. Und der Zug aus Magdeburg, der fährt ungebremst, unaufhaltsam dem Bahnhof Langenweddingen zu. Er nähert sich dem offenen Bahnübergang. Und was natürlich dazu kommt, die Schranken sind teilweise noch offen und auf der Straße selbst kommen jetzt von beiden Seiten ja Fahrzeuge auf den Bahnübergang zu. Der Schrankenwärter selbst gerät natürlich in Panik. Er merkt, okay, es passiert, er macht die hoch und runter, es passiert nichts. Die Schranke hat sich in diesem Kabel verfangen und er gibt dann den Versuch auf, die Schranke zu schließen. Und er läuft jetzt auf einer Seite des Bahnübergangs zu, denn von dort nähert sich ein Bus. Und er will diesen Bus natürlich anhalten. Das gelingt ihm auch. Was der Schrankenwärter aber übersieht und auch der Fahrdienstleiter vergisst, sie stellen das Einfahrsignal des Bahnhofs nicht auf Halt, sondern lassen es immer noch auf Grün, also auf Fahrt frei stehen. Und so nähert sich der Personenzug immer noch ungebremst dem Bahnhof Langenweddingen, weil das Lokpersonal natürlich auch gar nicht mitbekommt, dass mit den Schranken irgendwas nicht stimmt. Sie sehen diesen Bahnübergang aus der Entfernung noch gar nicht. Das Signal steht auf Grün. Insofern, für sie gibt es jetzt keinen Anlass zu bremsen oder zu vermuten, dass dort irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll.
Das heißt, wenn das jetzt auf Halt gestanden hätte, dann hätte auch das Zugpersonal oder der Lokführer das auch gesehen.
Genau, also natürlich davon ausgehend, wie weit dieser Personenzug jetzt noch weg ist und wie früh dann man das Signal wieder auf Halt gestellt hätte. Aber das wäre so eigentlich der erste Weg gewesen, um den Personenzug noch zu stoppen. Aber ja, der Schrankenwärter hat in der Eile dem Fahrdienstleiter nicht Bescheid gesagt, weil nur der kann das Signal auf Halt stellen. Der Fahrdienstleiter selbst hat vielleicht mitbekommen von den Versuchen des Schrankenwärters, hat aber auch nicht in diesem Moment daran gedacht. Und man muss natürlich sagen, es ist ein absoluter Routinevorgang. Das machen sie für Dutzende Züge, die jeden Tag durch diesen Bahnhof durchfahren. Das ist jetzt auch keine, ja, außergewöhnliche Situation, die sich dann aber in Sekunden ja zu einer außergewöhnlichen entwickelt, weil sie merken, die Schranke bleibt einfach oben und ihnen läuft die Zeit weg. Und der Schrankenwärter, das muss man ihm zugutehalten, hat diesen Bus dann gesehen, ist zu diesem Bus gerannt, hat diesen Bus angehalten. Aber was er nicht bemerkt, oder er kann sich ja auch nicht zweiteilen, er kann ja nur auf eine Seite laufen. Auf der anderen Seite nähert sich nämlich jetzt eben der besagte Tanklaster. Und der hat 15.000 Liter Benzin geladen. Und so muss man leider sagen, nimmt das Inferno jetzt seinen Lauf. Denn der Tanklaster kann nicht mehr gestoppt werden. Er fährt auf den Bahnübergang zu. Und erst kurz vor dem Bahnübergang, wenn das Personal auf der Lok, wenn der Lokführer eben bemerkt und bemerken kann, weil er jetzt den Bahnübergang sieht, bemerkt er eben die Situation. Er bemerkt die ernste Lage, er bemerkt die offenen Schranken und er bemerkt vor allem auch den Laster, der sich dem Bahnübergang nähert oder teilweise schon auf den Bahnübergang gefahren ist. Und er macht jetzt das Einzige, was ihm quasi noch bleibt. Er löst eine Schnellbremsung aus, um diesen Zug zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Ihm wird sicher auch klar sein, auf die Entfernung wird der Zug nicht zum Stehen kommen, klar. Und so ist es dann auch zu spät. Also der Zug knallt wirklich in diesen Tanklaster auf dem Bahnübergang.
Und was ist dann passiert?
Ja, also ich glaube, das ist für jeden, der sich dann ein bisschen reindenkt in die Situation, ist das ein Bild, was sich dort geboten hat, was wirklich dramatisch ist. Weil diese 15.000 Liter Benzin aus dem Tanklaster, die explodieren beim Zusammenstoß mit dem Zug quasi sofort. Ja. Die ersten vorderen Wagen werden vom brennenden Benzin jetzt regelrecht umschlossen. Hinterher sagen Rettungskräfte auch, es ist quasi fast schon ein Wunder, dass aus den ersten Wagen überhaupt jemand überlebt hat. Die alarmierten Feuerwehrleute versuchen, die Menschen rauszuholen. Teilweise gelingt es auch. Eine Mutter und ihr kleines Kind werden gerettet. Es ist auch eine kleine Geschichte, ein kleines Happy End in all diesem tragischen Inferno. Aber ein Retter erzählt zum Beispiel auch hinterher, als er die Tür eines Waggons aufgemacht hat, da schlug ihm so eine Hitze entgegen, wirklich unvorstellbaren Ausmaß, bis zu 1000 Grad ist das ganze explodierende Benzin in kurzer Zeit eben warm geworden oder heiß geworden, muss man sagen. Man hört dort verzweifelte Schreie aus dem Inneren von Menschen, die schwer verletzt zum Teil sind. Und ja, die Rettungskräfte versuchen verzweifelt, dort die Menschen rauszubekommen. Auch rund um den Bahnhof von Langenweddingen hat sich ein regelrechtes Flammeninferno gebildet, weil 15.000 Liter Benzin, das ist natürlich eine ordentliche Menge. Und am Ende steht hinter diesem Unglück eine wirklich traurige Bilanz. 94 Menschen sterben bei diesem Unglück und darunter sind 44 Kinder.
Das ist echt wahnsinnig tragisch. Also gerade wenn man sich nochmal klar macht, was das eigentlich für ein lapidarer Auslöser war, diese Schranke, die sich in dem Kabel verhängt hat. Also lapidarer könnte es ja eigentlich fast nicht sein, dass das der Auslöser dafür geworden ist.
Finde ich auch. Und um dann nochmal aufzugreifen, worüber wir auch eben gesprochen haben, erstmal die sommerliche Hitze, weil die Schranken haben sich ja die ganzen Tage und Wochen davor ja auch senken lassen, obwohl es ja auch schon, auch im Juni und so weiter, schon heiß war. Und dass die Hitze es geschafft hat, dieses Kabel jetzt genau so weit runterhängen zu lassen, dass sich eben diese eine Schranke darin verfängt. Das ist, finde ich, erstmal so ein Punkt, der passiert. Und natürlich die Tatsache, dass es niemanden davor interessiert hat, dass es schon immer Probleme gab. Und dann natürlich, wie wir gesprochen haben, dieser Tanklaster. Es hätte so viele andere Autos kommen können mit natürlich auch tragischen Folgen, aber nicht in diesem Ausmaß mit 15.000 Litern Benzin. Und am Ende wäre diese Katastrophe auch einfach vermeidbar gewesen, wenn man sich um diese Schrankenanlage oder um das Kabel gekümmert hätte. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde es jetzt auch gerade im Hinblick, weil fast die Hälfte der Opfer Kinder sind, macht das für mich auch nochmal noch tragischer. Auf dem Weg in ein Ferienlager in den Harz. Und da kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, wie die Stimmung ja an Bord war. Ausgelassen, fröhlich. Es ist mitten im Sommer. Die Kinder fahren in ein Ferienlager. Und dann gerät dieser Zug in diese Katastrophe. Ja. Also lässt mich schon irgendwie sprachlos zurück.
Und wie plötzlich es natürlich auch gewesen sein muss. Also bis zu der, du hattest ja gesagt, es gab noch eine Schnellbremsung, aber bis zu diesem Moment war den Passagieren ja wahrscheinlich, also hatten keinerlei Bewusstsein davon, was innerhalb der nächsten Sekunden ja im Grunde genommen passieren wird. Und dann scheint es ja alles sehr, sehr schnell gegangen zu sein. Diese Verkettung, oder ich sagen wir mal, was genau dazu geführt hat, das haben sich ja auch die Gerichte angeschaut. Es ist ja zu einem Prozess gekommen. Wie ist der Verlauf und ausgegangen?
Ja, bevor wir uns den Prozess anschauen, nochmal ganz kurz zur Unfallursache. Denn auch die Ermittler finden schnell raus, was passiert ist. Es ist eben dieses herabhängende Kabel oberhalb der Schranken. Das war gut ein Jahr vorher verlegt worden, denn als die Schrankenanlage nach einem Unfall erneuert werden musste, gab es nämlich danach immer wieder auch Probleme mit der Telefonverbindung. Und deshalb gab es auch Beschwerden von Anwohnern über die schlechte Telefonverbindung. Und zwar kam das Problem erstaunlicherweise immer genau dann, wenn die Schranken offen waren. Und dann haben Techniker der Post einfach ein neues Kabel verlegt. Aber das war, muss man sagen, mehr ein Provisorium. Denn zum Beispiel gab es keinen Stahldraht als Halterung, obwohl das vorgeschrieben war. Und überhaupt wurde diese neue Schrankenanlage und das Telefonkabel dort, diese ganze Konstruktion, die wurde weder abgenommen, noch wurde das irgendwie genehmigt. Es hat wirklich niemanden interessiert. Und wäre dort zum Beispiel vorschriftsgemäß dieser Stahldraht noch verlegt worden als Halterung, dann hätte sich dieses Kabel gar nicht so weit nach unten durchhängen lassen können, auch durch diese Hitze nicht. Denn was ja dazu kommt, zusätzlich zu dieser ganzen, sage ich mal, schlechten provisorischen Konstruktion dort, durch diese wochenlange Hitze im Sommer hat sich das Kabel immer weiter ausgedehnt. Es hängt jetzt immer mehr nach unten, eben weil diese Halterung fehlt. Also diese Katastrophe hätte vermutlich oder sehr wahrscheinlich schon verhindert werden können, wenn man einfach dort einen Stahldraht verlegt hätte, so wie man das sonst auch gemacht hat oder so, wie es die Vorschrift sagt. Und so kommt es dann eben zur Katastrophe, als sich die Schranke darin verfängt und dann auch nicht mehr, trotz mehrmaligem Heben und Senken, nicht mehr lösbar ist. Und wenn wir uns jetzt den Prozess anschauen, der beginnt dann bereits Ende August in Magdeburg, also wirklich sehr schnell auch nach der Katastrophe, liegt vermutlich auch daran, dass eben auch sehr schnell klar war, was die Ursache war, wie wir eben auch darüber gesprochen haben. Und angeklagt sind der Fahrdienstleiter und der Schrankenwärter. Ihnen wird fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Und beide gestehen bereits zu Beginn des Prozesses, sie räumen ihre Schuld ein. Es werden dann noch weitere Zeugen gehört. Aber da geht es dann vor allem darum, dass diese anderen Zeugen beweisen sollen, dass es eben keinen Systemfehler gab. Man muss natürlich sagen, wir sind in der DDR damals. Es war für die DDR-Führung wichtig, dass das System keinen Schaden nimmt, dass es kein strukturelles Problem eben dort zur Sprache kommt. Und so wird dann am Ende das Urteil auch nur gegen den Fahrdienstleiter und gegen den Schrankenwärter gefällt. Und beide erhalten nach damaligem Recht die Höchststrafe. Sie müssen jeweils für 5 Jahre ins Gefängnis. Und tragischerweise nimmt sich der Fahrdienstleiter während der Haft dann bereits das Leben, einfach weil er auch mit den Schuldgefühlen nicht klarkommt. Und das, was der Prozess eben nicht aufgearbeitet hat, das ist zum Beispiel die Schrankenanlage, die nicht richtig funktioniert, von der jeder wusste, sowohl Bahn als auch Post, aber wo niemand was gemacht hat, was niemanden interessiert hat. Und man muss, vielleicht ist Bauernopfer jetzt zu viel gesagt, aber dass nur die 2 einzelnen Bahnmitarbeiter so im Fokus stehen und auf der Anklagebank, hat für mich auf jeden Fall auch einen Beigeschmack und ist, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, durchaus auch natürlich dem Rechtssystem der DDR und dem politischen System auch geschuldet.
Ja, spannend. Also gerade, wie du gesagt hast, so dieser Fokus darauf, dann eben auch beweisen zu wollen. Im Grunde genommen war das hier nur ein persönlicher Fehler. Und ich denke, wenn man sich den Fall anschaut, wirkt das auch schon so, dass auch bestimmt auch so persönliche Fehler gemacht wurden. Zum Beispiel, dass eben das Signal nicht umgestellt wurde und so. Aber klar, das ist ja wie so der riesige Elefant im Raum, eben nicht über diese Schrankenanlage zu sprechen und dass die schon so lange nicht, oder dass es diese Probleme schon so lange gab. Das ist, ja, finde ich schon verrückt und natürlich extrem tragisch, wenn man sich das Schicksal von dem Fahrdienstleiter anschaut. Aber was ich mich auch frage, ist denn, welches Licht hat denn dieser Prozess und dieses Urteil auf die damalige Situation der DDR geworfen?
Ja, gerade bei der juristischen Aufarbeitung sieht man schon klar, dass das Ganze eine politische Note hat. Denn der Fahrdienstleiter und der Schrankenwärter wurden eben als alleinige Schuldige in der Öffentlichkeit präsentiert und auch verurteilt. und Vertreter von Behörden saßen gar nicht erst auf der Anklagebank, obwohl das Problem mit den Schranken ja sowohl der Post als auch der Reichsbahn bekannt waren. Und die DDR-Führung wollte natürlich das System von jedem Vorwurf freihalten und es sollte niemand aus der DDR-Führung oder irgendjemand, der in der DDR einen verantwortungsvollen Posten, ein politisches Amt oder eine Behörde leitet, niemand sollte da eine Mitschuld tragen. Und das sieht man, das fand ich auch ganz spannend, ähnlich sieht man nämlich zum Beispiel auch bei Flugzeugabstürzen, denn die Technik kam damals ja größtenteils aus der Sowjetunion und dem großen Bruder quasi sollte kein Vorwurf oder keine Mitschuld gemacht werden. Und so wurde vieles damals auch gar nicht untersucht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit oder nicht in Frage gestellt oder eben gar nicht angeklagt. Und das kann man jetzt hier beim Unfall in Langenweddingen auch ganz gut sehen. Was aber auch ein interessanter Punkt ist, intern war der DDR-Führung durchaus die Tragweite dieses Unfalls bekannt, denn es gab danach nämlich durchaus Änderungen im System. Und so wurde zum Beispiel die Transportordnung für gefährliche Güter, und Benzin ist so ein gefährliches Gut, wurde neu herausgegeben, 6 Monate nach dem Unglück. Und dort wurden Dinge neu geregelt. Zum Beispiel wurden die Schließzeiten für Bahnschranken verlängert, also dass Schranken einfach schon viel früher geschlossen werden. Es wurden auch neue Verhaltensmaßregeln für Gefahrguttransporter und für Busse auf Gleisübergängen formuliert. Also ihnen war schon klar, dass das System durchaus da versagt hat, aber man wollte es aus der Öffentlichkeit raushalten und man wollte das vor allem auf keinen Fall in einem Gerichtssaal oder auf einer Anklagebank sehen. Eine andere Änderung war damals zum Beispiel auch, dass die Signale eines Bahnhofs jetzt erst auf grün gestellt werden dürfen, wenn die Schranken komplett geschlossen sind. Und das hätte den Unfall in Langenweddingen natürlich auch absolut verhindert, wenn man das damals schon so gemacht hätte. Oder es werden Bahnübergänge jetzt gleich so gebaut, dass sie mit Signalen gekoppelt sind. Also erst wenn der Bahnübergang geschlossen ist, dann geht das Signal erst dann auf grün und es kann quasi nicht die Situation passieren, dass die Schranken offen sind und das Signal steht schon auf grün. Also es ist durchaus was passiert. Es war der DDR-Führung durchaus klar und das finde ich schon ganz spannend. Aber damals, Ende der 60er Jahre, war das so in diesem Rahmen, wie wir jetzt heute darüber auch sprechen, der breiten Öffentlichkeit sicher nicht klar und bewusst, ja, weil man es auch, weil die DDR-Führung das auch einfach raushalten wollte aus diesem Prozess.
Finde ich total spannend, auch weil das ja auch gerade eigentlich sehr, ich sag mal, offensichtliche Änderungen sind, die man dort vornehmen kann, eben, dass das Signal erst auf grün gestellt werden darf, wenn die Schranken geschlossen sind und so weiter. Das ist ja eigentlich eine minimale Änderung, die aber hier einen enormen Einfluss auf die Situation genommen hätte. Ich finde das Ganze wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Also wie auch, genau, auch gerade so dieser Aspekt eben, dass da auch so dieses System dahinter stand, was, ich sag mal, ideologisch verteidigt werden musste und so. Ich bekomme gerade tatsächlich richtig Lust, dass wir uns noch mehr DDR-Fälle suchen. Ich hoffe, wir finden natürlich selbst welche, aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn uns noch welche zugeschickt werden, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, spannend, finde ich wahnsinnig spannend. Und weil du das sagtest mit der Sowjetunion, da muss ich dann denken, wir hatten ja auch schon mal einen Aeroflot-Fall.
Genau,
da
stimmt,
muss ich einmal dran denken. Wobei da was weniger Technik, da was mehr Missachtung von Prozeduren, von wichtigen Prozeduren mit dem Piloten, der seinen Teenager-Sohn ins Cockpit gelassen hat. Aber da hatten wir ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass Aeroflot ja beispielsweise auch wirklich dafür als eine der unsichersten Airlines bekannt war überhaupt.
Stimmt, ja, ich erinnere mich gut an den Fall. Und man muss sagen, auch in der DDR zur damaligen Zeit, was ja auch präsent war an ganz vielen Punkten der Gesellschaft, ist ja auch einfach so eine Art Mangelwirtschaft oder Mangelverwaltung, dass man auch oft gar nicht die Ressourcen hatte, dass man diese Schrankenanlage eben vielleicht auch so baut, dass sie perfekt funktioniert, weil sich dann am Ende auch niemand zuständig gefühlt hat. Und auch das sind natürlich Faktoren, die irgendwie dazu beitragen, dass es zu einer Situation wie der eben in Langenweddingen kommt. Ja.
Ja, genau. Bei dieser ganzen Geschichte, auch bei dieser ganzen Tragik, gab es auch, ja, kann man so sagen, ich sag mal, auch so positive Geschichten, Lichtblick, wenn man es so nennen möchte. Und zwar geht es da um die Rolle des Lehrers Werner Moritz. Was kannst du uns zu dem erzählen?
Ja, das ist, wie du sagst, bei all diesem Leid, bei all diesen schrecklichen Sachen, ist das ja so etwas, was so ein bisschen positiv ist. Und zwar gilt Werner Moritz als einer der Helden der Katastrophe von Langweddingen. Werner Moritz war Lehrer für Physik und Biologie und er war Direktor einer POS, einer Polytechnischen Oberschule in Rogätz bei Magdeburg, ein kleiner Ort bei Magdeburg. Und er war am Unglückstag auch in diesem Zug unterwegs, im Zug von Magdeburg Richtung Harz, denn er war unterwegs zu einer Tagung im Harz. Und er hat den Zusammenstoß und die Explosion überlebt. Und er hat sich dann gleich danach, geistesgegenwärtig muss man sagen, hat er sich darum gekümmert, so viele Menschen, vor allem so viele Kinder, wie möglich aus dem brennenden Zug zu retten. Und er hat sich dann selbst bei diesem Versuch selbst schon Verletzungen zugezogen. Er hatte wirklich schwere Brandwunden. Er hat sich schwer verletzt bei diesen Versuchen, aber er hat nicht aufgehört. Also er hat wirklich bis zur Erschöpfung, bis er nicht mehr konnte, hat er versucht, so viele Kinder, so viele Jugendliche wie möglich dort rauszubekommen aus diesem brennenden, zerstörten Zug. Er ist immer wieder in die Waggons gegangen und er hat am Ende 12 Schüler aus dem Zug gerettet und man muss es wirklich klar sagen, er hat ihnen so das Leben gerettet. Und er hat sich bei diesem Rettungsversuch schwerste Brandverletzungen zugezogen. Er ist dann in ein Krankenhaus gekommen nach Magdeburg und er ist einem Tag nach dem Unglück in Langweddingen ist er an seinen schweren Verletzungen in diesem Magdeburger Krankenhaus gestorben. Er hat seine Frau und 3 Kinder hinterlassen. Und er wurde aber nach seinem Tod geehrt. Zum Beispiel trägt bis heute die Grundschule in Rogätz aus diesem Ort, wo er ja auch Direktor und Lehrer war. Diese Grundschule in Rogätz trägt bis heute seinen Namen. Sie heißt eben Werner-Moritz-Schule. Und er ist wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, er ist wirklich ein Held. Und er hat durch seine Bemühungen wirklich 12 Kindern das Leben gerettet. Und er hat das alles mit seinem eigenen Leben bezahlt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also das, als ich das mir durchgelesen habe und gehört habe, muss ich auch sagen, das ist beeindruckend, weil ich weiß nicht, ob man selbst in so einer Situation das so machen würde und den Mut hätte und so selbstlos agiert. Das weiß man, glaube ich, nie, wenn du nicht selbst in so einer Situation bist, weil es schwer ist, sich, glaube ich, das so reinzudenken oder reinzufühlen. Ja. Aber ist, finde ich, auch wichtig, dass man darüber spricht, finde ich auch, dass so eine Person auch nicht vergessen wird. Also es ist jetzt ein bisschen anmaßend vielleicht für diesen kleinen Podcast, das zu sagen, aber ich finde es trotzdem wichtig und schön, dass wir ihn, seinen Namen und so sein Leben so ein bisschen auch erwähnen bei diesem Fall und nicht nur um die technischen Sachen sprechen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall jemand, den man sich als Beispiel nehmen kann oder ja, den ich auf jeden Fall als beeindruckende Persönlichkeit, obwohl ich ihn natürlich nicht kannte und jetzt nur im Zuge der Recherche davon gelesen habe, ja, hat es mich doch beeindruckt.
Auf jeden Fall so eine Erinnerung daran, was möglich ist, beziehungsweise oder was Menschen eben auch ja leisten können, was Menschen schaffen können im positiven Sinne. Es ist insgesamt ein wahnsinnig spannender Fall, den ich auch vorher wirklich, muss ich zugeben, so gar nicht auf dem Schirm hatte einfach. Und ich würde sagen, wir werden natürlich auch wieder, wie immer, auf Instagram auch nochmal ein paar Fotos zeigen, die nochmal helfen, sich auch vorzustellen, wie das Ganze dort auch vor Ort ausgesehen hat, die auch nochmal klar machen, was da für eine destruktive Kraft hinter diesem Ganzen oder hinter dieser dort losgelöst wurde. Fand ich auch nochmal wirklich eindrücklich, diese Bilder zu sehen. Schaut da auf jeden Fall rein bei katastrophen.podcast, da findet ihr uns. Wie gesagt, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Und ja, Max.
Ja, dann, was ich noch sagen wollte, wir lesen alles. Wir schauen auch, dass wir euch antworten. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, aber wir lesen wirklich jede einzelne Nachricht. Und ja, in diesem Sinne gibt es dann nächste Woche wieder einen neuen Fall von uns, überall da, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne sage ich, ja, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.